Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe und unser Anfang steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Es ist ein tolles Bild, weil es so voll ist, so wenig Plätze dazwischen frei sind. Schön, dass Sie alle da sind. Mit dem Wochenspruch aus 1. Petrus 3 knüpfen wir an Ostern an. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Nur eine Woche nach Ostern erinnert uns Petrus daran, was Gott Großartiges getan hat. Der Herr ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden und hat uns damit eine große Hoffnung geschenkt. Und dafür wollen wir ihn auch in diesem Gottesdienst anbeten und ihn loben. Und wir wollen heute miteinander Abendmahl feiern, indem wir uns als Gemeinschaft daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Wie immer möchten wir allen Menschen in der Gemeinde das Abendmahl ermöglichen und feiern es deshalb ohne Alkohol mit Traubensaft. Und wir werden in diesem Gottesdienst Simon Schupetter verabschieden, der heute seinen Dienst in dieser Gemeinde beendet. Ich habe gerade gehört, aus der neuen Gemeinde sind Gäste schon hier, die ihn hier mit begrüßen wollen, sozusagen. Herzlich willkommen aus Lüdenscheid, hier glaube ich rechts in der Ecke. Ich sehe so ein bisschen winken. Schön, dass Sie heute hier sind. Ich lade Sie jetzt schon ein, sich nachher, nach dem Segen, noch etwas Zeit zu nehmen. Denn dann wird es ein paar Dankesworte für Simon geben aus der Gemeinde. Es wird noch Kaffee und Kuchen geben und da auch noch mal Zeit sein, ein persönliches Wort an Simon zu richten und noch mal im Gespräch zu sein. Zu unserer Gemeinschaft gehört auch, dass wir uns gratulieren, wenn wir Geburtstag haben. Und manchmal ist es so, dass ja auch an einem Sonntag jemand aus der Gemeinde Geburtstag hat und dem würden wir gerne ein Geburtstagslied singen. Jetzt ist meine spannende Frage, meldet sich heute jemand, der Geburtstag hat? Irgendwie, der Detlef hat Geburtstag. Sitzt auch so schön hier vorne. Frau Goriva, wären Sie so nett? Lieber Detlef, Gottes Segen fürs neue Lebensjahr, alles, alles Gute. Schön, dass du heute da bist. Jetzt darf ich Sie bitten, zum nächsten Lied aufzustehen. Wir singen das Lied Leuchtturm, sei mein Licht, ein sehr peppiges Lied, was wir gut im Stehen miteinander singen können.
Thank you. Lasst uns beten. Gott, wir kommen an diesem Morgen zu dir. Wir sind hier, um dir zu begegnen, dich in den Mittelpunkt zu stellen, damit dein Licht in unserem Leben leuchtet. Und so kommen wir und bringen dir alles das mit, was wir in dieser Woche erlebt haben. Und wir wollen das jetzt alles beiseite legen. Wir wollen uns auf dich konzentrieren und dich groß machen und dich bitten, dass du in unser Leben sprichst und uns so berührst, wie wir es brauchen. Amen.
Wir hören aus dem Kolosserbrief, aus dem 4. Kapitel, wie Paulus uns ermahnt zum Gebet und zum rechten Wort. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm in Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessetwillen ich auch in Fesseln bin. Auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Jesus spricht: Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja. Verbundenheit mit vielen Christen auf dieser Welt unseren Glauben bekennen. Und ich lade Sie ein, zum Glaubensbekenntnis aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie dürfen gern wieder Platz nehmen. Sie sind es ja schon gewohnt, dass wir in dieser Gottesdienstgemeinde größere Kollekten zusammenlegen. Und trotzdem staune ich jedes Mal wieder neu und danke Ihnen heute ganz herzlich für insgesamt 1.077 Euro, die an Karfreitag und Ostern zusammengelegt worden sind. Das ist ganz toll. Vielen Dank dafür. Wenn jetzt gleich der Klingelbeutel durch die Reihen geht, dann bitte ich Sie, an etwas zu denken. Denken Sie an die vielen Ehrenamtlichen im Café Johannes, die Zeit für Sie haben, Ihnen ein Mittagessen oder einen Kaffee zu bereiten und Ihnen freundlich begegnen. Denken Sie an Alexandra Wand und Karin Mann, die sitzen hier vorne in der zweiten Runde, die Reihe, die Veranstaltungen planen, die Zeit für Gespräche haben, die zum Gottesdienst einladen. Und denken Sie an die Möglichkeiten der Sozialberatung, mit denen wir die Mühsamen und Beladenen aus Heckinghausen unabhängig von ihrer Nationalität erreichen. Ich bin sicher, wenn Sie in diesem Moment, wo Sie Ihr Portemonnaie aufmachen, an all diese Punkte denken, dann wird das Opfer wieder entsprechend gut ausfallen. Wir brauchen Ihre Unterstützung für die Arbeit im Café Johannes. Vielen Dank. Die Ausgangskollekte, die ist heute für zwei ähnliche Projekte bestimmt, nämlich für das Evangelische Zentrum für Quartiersentwicklung, was es nicht alles gibt, und Männer im Ehrenamt. Letzten Endes, ich fasse ich das zusammen, geht es darum, dass auch in anderen Gemeinden eine Arbeit im Stadtteil, wie wir sie im Café Johannes machen, möglich ist. Und während in der Öffentlichkeit gerade über Ministerien diskutiert wird, in denen zu wenig Frauen arbeiten, will die evangelische Kirche im Rheinland die Männer schulen und stärken und unterstützen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist gar keine schlechte Idee, aber gut. Also, die sich da in den Gemeinden einbringen, die sollen unterstützt werden. Das passiert mit der Ausgangskollekte. Von Mutter Teresa wird folgender Satz überliefert. Die schlimmste Form der Armut ist Einsamkeit und das Gefühl, unerwünscht zu sein. Ich glaube, dass wir mit dem Café Johannes da einen guten Punkt setzen. Durch Ihre Mitarbeit und Ihre Kollekte können Sie etwas gegen diese Armut tun. Gott segne Geber und Gaben. Danke.
Meine Frau hat mir zu Weihnachten ein großartiges Geschenk gemacht. Diese Box. Diese Box ist ein absolut phänomenales Ding. Denn ich kann mein Handy via Bluetooth damit verbinden und kann die gesamte Heckinghauser Straße daran teilhaben lassen, wie schön die Musik von Helene Fischer ist. Doch nicht nur das, wenn ich sie anmache, sieht man schon, macht sie Farbeffekte. Und das nicht nur in einer Variante, sondern in mehreren. Ich erspare Ihnen jetzt, Helene Fischer abzuspielen, aber Sie können sich das vorstellen, dass dann so ungefähr, jetzt hat es gerade mein Handy gefunden, so ungefähr das aussieht und noch weiter. Und man hat mehrere Optionen, die Farben zu steuern. Und das Tolle ist, diese Box begleitet seitdem mein Leben. Zum Leidwesen auch meiner Frau manchmal. Denn immer, wenn Besuch kommt, spiele ich darüber Musik ab. Und selbst mein kleiner Sohn, der ja nächsten Monat 2 wird, ist schon völlig begeistert von dieser Box. Wenn ich irgendwo sitze, kommt er manchmal an, nimmt meine Hand und ich habe keine Chance, egal was zu machen, was ich gerade machte, ja, er zieht mich weg und er sagt, Papa, Box, Box. Und dann müssen wir zu der Box gehen, ich muss Musik anmachen und dann müssen wir tanzen. Also wenn Sie vom Café Johannes mal im Wohnzimmer jemanden Beklopptes durch den Raum tanzen sehen, das bin ich. Es gibt so viel, was ich über diese Box sagen könnte. Sie begeistert mich wirklich und sie hat mein Leben bereichert. Ein tolles Geschenk meiner Frau. Und ich glaube, uns Christen geht es oft so. Wir können über das, was uns geschenkt wird, und das müssen nicht immer nur Gegenstände sein, das kann auch manchmal Erlebnisse sein oder eine Beziehung, oft begeisternd reden. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, das größte Geschenk, das uns gemacht worden ist, Jesus Christus selbst, da reden wir nicht so euphorisch. Da werden wir manchmal sogar wortkarg. Und wenn es um die Frage geht, wie wir den Gott, den wir lieben und dem wir folgen, in Kontakt bringen können mit den Menschen, die wir kennen, da fällt uns oft wenig ein. Aber in der Bibel bin ich fündig geworden, da gibt es einen Mann, der das sehr gut hinbekommt. Ich stelle die Box so lange mal hier hin. Und der heißt Levi. Und seine Geschichte, die lesen wir in Lukas 5. Da heißt es, als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Levi gab Jesus zu Ehren in seinem Haus ein großes Fest. Zusammen mit Jesus und seinen Jüngern nahmen zahlreiche Zolleinnehmer und andere Leute vom zweifelhaften Ruf an dem Essen teil. Die Pharisäer und ihre Anhänger unter den Schriftgelehrten waren darüber empört und stellten die Jünger zur Rede. Wie könnt ihr nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen und trinken, sagten sie. Jesus selbst gab ihnen die Antwort: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Wenn man sich die Geschichte von Jesus und Levi anschaut, fällt der Anfang schon direkt ins Auge. Levi steht morgens auf. Er macht sich fertig. Er bringt die Kinder vielleicht noch irgendwie weg und er geht zur Arbeit. Er ist Zolleinnehmer. Das heißt, er sitzt an einem Tisch und sorgt dafür, dass Ware, die von einer Zollzone in die andere geführt wird, über seinen Tisch geht und er ordentlich Geld dafür nimmt. Es ist ein Tag XY, ein x-beliebiger Tag im Leben des Levi. Aber aus diesem Tag XY wird an diesem Tag ein Tag X. Ein Tag, der alles verändert. Denn Jesus kommt zu ihm. Jesus kommt vorbei. Und was macht Jesus? Keine große Rede. Kein, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nur bei mir wirst du Worte des ewigen Lebens finden. Komm und folge mir nach. Irgendwie sowas, das rechtfertigen würde, den drastischen Schritt, den Levi daraufhin vollziehen wird. Nein, keine Rede. Ein Satz, ein Blick, eine Entscheidung. Mehr nicht. Und Levi verändert sein gesamtes Leben. Stell dir vor, irgend so ein Typ, den du gar nicht kennst, würde in diesem Moment hier hereinkommen, würde dich anschauen und würde sagen, folge mir nach. Du würdest wahrscheinlich alles machen, aber du würdest nicht aufstehen. Aber Levi tat es. Warum? Und das ist mein erster Punkt. Weil Jesu Blick verändert. Wir Menschen leben im Bewusstsein, von jemandem angeschaut zu werden. Wenn du zu Hause bist und keiner dich sieht, verhältst du dich anders, als wenn du irgendwo bist, wo Leute dich beobachten. Das ist völlig normal. Und es ist so, dass wir oft unter dem Blick von Leuten stehen. Es kann sein, dass du auf der Arbeit bist oder in der Schule und da gibt es diese eine Kollegin. die dich immer anschaut. Und du spürst das richtig. Du bist richtig unter dem Blick von ihr gefangen und es macht dich unfrei, dass du immer angeschaut wirst. Vielleicht stehst du auch unter dem Blick manchmal von Personen, die gar nicht da sind. Unter dem Blick von deiner Oma oder deiner Schwiegermutter, die vielleicht schon gar nicht mehr leben oder weit weg sind. Aber innerlich spürst du ihren Blick dann, wenn es um bestimmte Situationen in deinem Leben geht. Denn dann hörst du innerlich ihre Stimme. Die Stimme, die sagt, Junge, mach es doch so und so. Die Stimme, die dir sagt, das und das, so hast du es zu tun. Und immer wieder hast du das Gefühl, dass dieser Blick dich festhält. Immer wieder hast du das Gefühl, unter diesem Blick zu stehen. Und dann gibt es diesen ganz anderen Blick. Diesen Blick von Jesus. Denn diese Erfahrung, unter einem Blick zu stehen, die kannte auch Levi. Levi selbst war Zolleinnehmer. Und das bedeutete, er war in der damaligen Zeit ziemlich verhasst. Denn er sorgte schon ein bisschen dafür, dass er nicht zu kurz kam, wenn er Zoll kassierte. Auf gut Deutsch, er steckte sich auch gut manchmal was in die eigene Tasche. Und nicht nur das, von dem Großteil der Menschen damals war er gehasst. Denn er kooperierte ja mit der Besatzungsmacht der Römer, die keiner abkonnte. Levi war dadurch isoliert. Und er hatte nur Freunde, die den ähnlichen Beruf hatten oder einen anderen zweifelhaften Ruf. Und wir merken auch am Ende der Geschichte, nicht nur Levi, auch Jesus steht immer unterm Blick, unter dem Blick der Pharisäer. Aber an diesem Tag trifft Levi eine Entscheidung. Die Entscheidung, sich aus dem Blick der Menschen loszusagen. Sich dem Blick Jesu anzuvertrauen. Jesus kommt und schaut ihn an. Und mit diesem Blick, den Jesus hat, diese Liebe, die in diesem Blick ist, diese Hoffnung und dieser Glaube, der dort zu finden ist, weiß Levi, all das, was ich bisher kennengelernt habe, all mein Reichtum und all das, was ich bisher erlebt habe, kommt nicht im Ansatz daran, was Jesus mir zu geben hat. Kommt nicht an das Leben ran, das dieser Blick mir verspricht. Und so möchte ich losgehen und mich immer wieder unter diesen Blick Jesu stellen. Nachfolge beginnt damit, sich bewusst zu machen, dass man unter dem Blick Jesu steht. Das Erste, was Jesus übers Gebet sagt, überhaupt in Matthäus 6, Vers 5, ist genau das. Wenn du betest, mach es nicht in der Öffentlichkeit, wo alle dich sehen, sondern geh in dein Kämmerlein, wo dein Vater dich sieht im Himmel. Es geht darum, sich bewusst zu machen, unter dem Blick Jesus zu stehen. Sich herauszubegeben aus dem Blick der Leute und sich unter dem Blick Gottes zu stellen, denn von dort bekommen alle Blicke, die sonst noch auf uns ruhen, ihren richtigen Platz. Und wir werden frei. Die Unfreiheit geht zurück. Wie der Prophet Elia. Elia tritt auf mit einer ziemlich heftigen Botschaft. Er muss zu dem König Ahab gehen, der alles tat, um Gott zu lästern und um das Volk Israel abzubringen vom richtigen Weg. Und das Erste, was Elia sagt zum König Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Eine heftige Botschaft, die Elia Ahab geben musste, die aber nur deswegen konnte, weil er selbst in der heftigsten Situation, wo er vor Ahab steht, sich bewusst war, ich stehe unter dem Blick Gottes. Gott trägt mich und sein Blick verändert mein Leben. Und Levi vertraut sich diesem Blick an, geht los und läuft mit Jesus mit. Von Jesus weiß er nicht viel, aber er hat sofort eine Leidenschaft, den Jesus, den er folgt, in Kontakt zu bringen mit den Menschen, die er kennt. Und so macht er ein großes Fest. Er spielt Musik, wahrscheinlich über so eine Box, Helene Fischer, es gibt Pferdefleisch und Sekt, die Stimmung ist ausgelassen und gut und er lädt alle seine Freunde ein. Er ist kein großer Redner, aber das muss er auch nicht, weil er lädt Jesus auch ein. Und er guckt einfach, dass es einen Berührungspunkt gibt zwischen den beiden. Wenn es darum geht, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen, ist doch die entscheidende und große Frage immer, wie geht das? Wie kann man das ganz praktisch machen? Und ich glaube, drei Schritte sind dazu wichtig. Nämlich ist mein zweiter Punkt, praktisch den Glauben teilen. Erster Schritt, nimm dein Haus wahr, bete es, zweite und drittens, rede und lade ein. Nimm dein Haus wahr. Levi öffnet Jesus sein Haus. Griechisch Oikos. Und das ist nicht so ein Ding mit vier Wänden und irgendwie einem Dach über dem Kopf, sondern das ist ein richtiger Kleinbetrieb. Da wohnen nicht nur Vater, Mutter, Kind, da wohnt die gesamte Familie. Da wohnen auch Freunde, die über längeren Zeitraum mal da sind. Da wohnen auch Angestellte, die im Haus tätig sind. Vielleicht kann man Oikos auch gut mit dem Begriff Umfeld übersetzen. Wenn du davon ausgehst, dass Jesus eine Mission in dieser Welt hat und du Teil dieser Mission bist, wenn du Jesus kennst, dann lohnt es sich, dein Umfeld, dein Haus wahrzunehmen. Wer da eigentlich alles ist. Und das kann man ganz praktisch machen. Man kann sich zum Beispiel mal eine Liste machen, indem man die verschiedenen Bereiche, wo man ist, sich aufschreibt. Die Arbeitsstelle, die Nachbarn, die Gemeinde, die Familie und das mit Namen füllt. Und wahrscheinlich wird ja jeder von uns so mindestens auf 30 bis 40 Namen kommen. Und vielleicht, wenn Gott dich in dieses Umfeld bewusst gestellt hat, gibt es ja die eine Person, wahrscheinlich sogar noch mehr, aber mindestens die eine, die Jesus noch nicht kennt. Und dann hast du die Verantwortung dafür. Du hast die Verantwortung dafür, diesen Menschen, dieser einen Person Jesus nahe zu bringen. Und wie? Bete dafür. Wenn du Jesus dein Haus öffnest wie Levi, bedeutet das, Jesus Spielraum zu geben, Jesus die Tür zu öffnen. Wie wir es vorhin im Text gehört haben in der Lesung, wo Paulus die Gemeinde in Kolosser darum bittet, betet, dass Gott uns eine Tür für seine Botschaft öffnet. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Es geht um Türöffner. Es geht darum, dass Gott uns eine Tür öffnet. Und wenn wir ernsthaft darum beten, dann wird Gott Türen öffnen. Da bin ich fest von überzeugt. Es braucht letztendlich diese Türöffner zum Glauben. Wie können die aussehen? Ganz praktisch. Einen Ort, wo ich sehr gerne über meinen Glauben rede, ist der Urlaub. Weil im Urlaub sind Menschen unglaublich offen, weil die ganzen Alltagsprobleme sind nicht da und dann kann man sich auch mal theoretisch auf neue Themen einlassen. Und ich habe irgendwie so gemerkt, ein ganz praktischer Türöffner für mich ist eine Frage. Die ist völlig unfromm, aber die funktioniert. Die Frage ist, ich frage mein Gegenüber, was machst du beruflich? Und dann erzählt der, ja, ich bin bei der Bundeswehr und ich bin da Fallschirmjäger und das ist ganz spannend. Und dann hat er irgendwann erzählt und dann kommt die Frage zurück. Was machst du denn beruflich? Und dann sage ich, ich bin Pfarrer. Und dann kommt die große Frage, ja, aber du siehst ja gar nicht so aus wie Martin Luther oder du siehst gar nicht so aus wie manch anderer. Ja, wie kann das denn sein? Und dann sage ich, ja, weil ich glaube, dass sein Leben mit Jesus besser ist als sein Leben ohne Jesus. Und dann passiert genau das, dann wird es still. Dann wird es still. Und manchmal geht es dann weiter. Ja, beim Bund, ne, da ist auch echt spannend und alles. Und dann redet der darüber weiter. Oder wir kommen auf ein ganz anderes Thema. Aber manchmal ist das ein richtiger Türöffner. Manchmal kommt es dann aus und sagt, ja, ich wurde auch konfirmiert im Konfirmandenunterricht. Da hatte ich auch einen Pfarrer. Oder ich war in TC mal mit einer Jugendgruppe. Und wir kommen richtig ins Gespräch. Zugegeben, das ist natürlich eine Masche, die klappt nur, wenn man auch in der Gemeinde arbeitet. Aber ich habe mich letztens mit einem Mann unterhalten, der ist in einem völlig anderen Berufsfeld tätig. Der ist nämlich Finanzberater. Und der hat Folgendes erzählt. Er hat gesagt, es ist so wichtig, wenn man dann zu den Kunden geht, dass die Vertrauen aufbauen. Und wenn die Vertrauen aufbauen, das passiert so, indem man was von sich selber preisgibt. Und so fängt er an, von sich zu erzählen, seinen Namen, dass er verheiratet ist, wie viele Kinder er hat. Und dann sagt er immer noch, und ich engagiere mich in einer Kirchengemeinde. Und er sagt genau das Gleiche. Manchmal ist das Gespräch dann dazu Ende und manchmal wird es richtig interessant. Die Tür öffnet sich und man kommt richtig ins Gespräch und man kann die dicksten Klöpse über den Glauben raushauen. Vielleicht sagst du auch, okay, aber so auf der Arbeit, ich arbeite alleine im Büro, da gibt's keinen, da kann ich das nicht. Es gibt noch eine andere Variante. Und zwar die nächste Folie, bitte, genau. Zwei Freundinnen von mir, die haben eine besondere Begabung. Die können nämlich unfassbar gut Texte verfassen. Und die haben sich überlegt, wie können wir das, was Gott uns mitgegeben hat an Gaben, einsetzen, um sein Reich nach vorne zu bringen in dieser Welt, um Jesus groß zu machen. Und die kamen auf diese großartige Idee, vielleicht hast du auch schon davon gehört, von dieser Seite, dreiklangworte.de, einen Blog zu verfassen. Einen Blog, wo sie ihre Texte ins Internet stellen. Einmal wöchentlich kommt ein neuer Text und dort die Möglichkeit zu geben, Menschen zum Nachdenken anzuregen über das Leben und über Gott. Und man sich mal vorstellt, ich habe gestern noch in einem Zeitungsartikel gelesen, man kann über soziale Netzwerke innerhalb von einem Tag mehr Menschen erreichen als ein Ortspfarrer in einem ganzen Jahr. Welch eine großartige Chance. Vielleicht sagst du aber auch, so mit Internet habe ich es nicht, Pfarrer bin ich nicht und auf der Arbeit geht auch nicht. Dann gibt es die ganz einfache Variante, die sieht so aus. Ein Kollege von mir, ein Pfarrer, hat folgende Geschichte erzählt. Das klappt aber auch ohne Pfarrer übrigens. In seine Gemeinde kommt regelmäßig in den Gottesdienst eine Frau. Und ihr Mann ist einfach nicht zu knacken. Der hat einfach keine Lust. Der ist einfach nicht offen für den Glauben. Und ganz oft standen sie nach dem Gottesdienst zusammen und überlegten, wie können wir diesen Mann erreichen? Und dann kam die Idee. Eine Weinprobe. Und was machte diese Frau? Diese Frau organisierte eine Weinprobe und sie lud ihren Mann ein und einen Haufen Christen. Und dann wurde gebetet, dass Gott irgendwie eine Tür aufmacht, dass man ins Gespräch kommt. Und dann setzte sie den Mann dorthin, gegenüber den Pastor, ein paar Christen drumherum. Und das darf man, das ist nicht verboten. Und dann kam man ins Gespräch. Und irgendwann nach 3 Gläsern Wein ist die Tür geöffnet. Es ist ganz einfach. Und so kann man das machen. Vielleicht hast du andere Interessen, dass du sagst, ich trinke gerne Kaffee, dann lade deine Nachbarn ein und lade deine Freunde aus der Gemeinde ein und bring sie in Kontakt, so wie der Levi es gemacht hat. Wenn Gott eine Tür öffnet, dann ist es an uns, hinzugehen, zu reden und einzuladen. Ganz praktisch. Und schließlich ein letzter Punkt. Macht es einen Unterschied, Menschen zu Jesus zu führen? Als ich mir die Geschichte von Levi genauer angeguckt habe, ist mir eine Sache total ins Auge gesprungen. Als dann dieses große Fest ist, also Levi so eine Art Weinprobe bei sich zu Hause veranstaltete, sind auf einmal die Pharisäer da und empören sich über Jesus und sie reden mit ihm. Und ich habe mich gefragt, wie kommen die Pharisäer auf diese Veranstaltung? Der Levi hat die nicht eingeladen. Die fanden den Levi ja völlig daneben. Die wären gar nicht gekommen. Und Jesus wird die wahrscheinlich auch nicht eingeladen haben. Da kommen die Kritiker. Und weißt du, das Spannende ist, Kritiker brauchst du in dein Leben nicht einladen. Die kommen einfach automatisch. Wenn du dich auf den Weg machst, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, wenn du losgehst, um das Reich Gottes größer zu machen, wenn du dich für Jesus in Bewegung setzt, dann kommen die kritischen Stimmen von ganz alleine. Wenn du treu an Jesus festhältst, da wird es nicht jedem schmecken. Und was sagen die Pharisäer? Sie sagen zu Jesus, was machst du da? Guck dir doch mal an, mit wem du da sitzt. Zöllner, Abschaum der Gesellschaft, geht gar nicht. Die haben das doch gar nicht verdient. Letztendlich ist das, was die sagen, die Leute, denen du es erzählst, die haben es doch nicht verdient, dass doch Perlen vor die Säue werfen, ist eine von 1000 Varianten. Ist im Kern die gleiche Variante übrigens, wenn dir jemand sagt, was erzählst du eigentlich von deinem Glauben? Willst du etwa anderen etwas aufzwingen? Mission ist doch böse, wissen wir doch spätestens seit den Kreuzzügen. Ist die gleiche Variante im Kern. Nämlich die Variante, dass man behauptet, es macht keinen Unterschied, ob du von Jesus redest oder nicht. Ob Menschen zu Jesus finden oder nicht, macht keinen Unterschied. Das ist der Kern dahinter. Das ist auch der Kern bei den Pharisäern. Es macht für das Leben der Zöllner keinen Unterschied, Jesus, ob du da bist oder nicht. Stell dir vor, du bist auf der Arbeit. Und jedes Mal in der Mittagspause gehst du mit deinen Arbeitskollegen in eine Mensa auf der anderen Straßenseite. Und diese Mensa ist eigentlich völlig schrecklich. Das Essen ist total fettig. Du bist nachher richtig platt, du kannst dich den Rest des Tages kaum konzentrieren. Es ist irre laut, die Bedienung ist unfreundlich. Aber ihr geht jeden Tag dahin. Warum? Weil ihr nur eine halbe Stunde Mittagspause habt und die einzige Variante ist ein kleines Café daneben. Aber da geht ihr nicht hin, weil man sich nämlich über dieses Café ein Gerücht erzählt. Nämlich, dass man dort Insekten isst. Also so richtig, dieses ganze Getier. Da geht ihr nicht hin. Und was machst du aber eines Tages? Du hast die Nase voll von dieser lauten Mensa, von diesem fettigen Essen. Und du sagst, warum nicht? Was kostet's? Und du gehst in dieses kleine Restaurant. Und du merkst, völliger Nonsens. Das Essen ist gut. Du bist richtig gestärkt für die zweite Hälfte des Tages. Die Bedienung ultra freundlich. Es wird Musik gespielt, wahrscheinlich von so einer Box. Ganz smooth im Hintergrund. Alles ist wunderbar. Und dann am nächsten Tag, es ist wieder Mittagspause. Was machst du? Gehst du mit deinen Arbeitskollegen wieder in die alte Mensa zurück? Gehst du alleine in dieses kleine Café oder nimmst du deine Arbeitskollegen mit? Und es geht nicht darum, dass du denen was aufquatschen willst. Es geht darum, dass du glaubst, dass es einen Unterschied macht, wie ihr eure Mittagspause verbringt. Dass es einen Unterschied macht, wie man die nächste halbe Stunde verplant. Und wie viel mehr glauben wir Christen, dass es einen Unterschied macht für die Zeit auf dieser Welt und für die Ewigkeit, ob man Jesus kennt oder nicht. Das bedeutet es, wenn Jesus sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Wir Christen wissen, dass wir alle jeden Tag in solch einer Mensa essen gehen. Und wir wissen, dass Jesus dieses wunderbare kleine Restaurant ist. Dieses wunderbare kleine Restaurant. Und ich oute mich ganz offen, ich glaube das alles. Ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube das mit dem leeren Grab, aber volle Möhre. Ich glaube, dass es den Heiligen Geist gibt, dass Jesus das Leben verändert. Und ich glaube, dass Jesus ein Leben in neuer Qualität gibt. Und wenn ich das glaube, dann kann ich gar nicht anders, als davon zu erzählen. Jesu Mission, das war heute mein Thema. Letzte Folie. Und der erste Punkt, der Blick Jesu verändert. Der zweite Punkt, praktisch den Glauben teilen. Nimm dein Haus wahr, bete, rede und lade ein. Und schließlich macht es einen Unterschied, Menschen zu Jesus zu führen. Ich bedanke mich herzlich für das Zuhören, nicht nur heute, sondern in den letzten 2 Jahren generell. Und ich wünsche der Gemeinde Heckinghausen, dass sie genau das macht, dass sie viele Menschen zu Jesus führt, damit viele Menschen gemeinsam Gott feiern, Leben teilen und für Menschen da sind. Amen.
Thank you.
Ein Ort, wo wir uns unter den Blick Gottes stellen, ist das Abendmahl. Denn im Abendmahl, da erheben wir unseren Blick auf das, was Jesus für uns getan hat. Auf Kreuz und Auferstehung. Wir erinnern uns daran. Und wir vertrauen darauf, dass wenn wir das Mahl miteinander nehmen, der Heilige Geist in uns arbeitet. Und so wollen wir uns aufmachen zum Abendmahl hin, in dem Bewusstsein, dass wir es eigentlich nicht verdient haben. Und wollen uns als würdig erweisen, weil wir wissen, dass das Blut Jesu uns reinigt und heiligt. Und so möchte ich beten. Gott, wir kommen zu dir und wir wissen, dass wir so oft unter dem Blick von Menschen stehen, so oft unfrei sind in dem, was wir tun, so oft uns von Stimmen hin und her wehen lassen über die Wellen des Lebens. Gott, und wir sind heute hier, um das alles bei dir abzuladen, um nochmal neu zu sagen, du bist der Leuchtturm in unserem Leben, du bist der Mittelpunkt, du bist das Zentrum. Und so wollen wir all das sagen, was wir merken, was uns unfrei macht und uns trennt von dir. Und wir machen das in der Stille. Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Gott spricht uns zu durch den Apostel Johannes, indem er sagt, Gott ist treu, dass wenn wir ihm unsere Schuld bekennen, er sie uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Nun gehören unsere Herzen. Hört die Worte, mit denen Jesus Christus das Abendmahl eingesetzt hat. In der Nacht, in der unser Herr Jesus Christus verraten wurde, nahm er das Brot, brach es, dankte und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Nehmt und esst alle davon. Genauso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dies ist mein Blut, das vergossen wird, zur Vergebung der Sünden für viele. Nehmt und trinkt alle daraus. Denn so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Amen. Wir singen gemeinsam Christe, du Lamm Gottes. Wir feiern das Abendmahl hier vorne in einem großen Kreis. Keine Angst, wenn Sie sehen, der Kreis ist zu voll, dann warten Sie ruhig noch eine Runde. Wir machen so viele Runden, bis jeder, der möchte, bekommen hat. Auch die Kinder sind recht herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen. Sie werden gesegnet. Wie immer wird es einen Kelch zum Trinken geben und einem zum Tunken. Und nun, alles ist bereit. Kommt, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Als Zeichen, dass wir in Jesus Christus miteinander verbunden sind, geben wir einander die Hand. Jesus Christus spricht: Wer an mich glaubt, so wie die Schrift es sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. So geht hin im Frieden des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen. Als Zeichen, dass wir durch Jesus Christus miteinander verbunden sind, geben wir einander die Hand. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. So geht hin im Frieden des Herrn. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Amen.